Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Angesichts der Bilder aus Butscha stellt sich die Frage erst recht, wie eine angemessene Reaktion auf den Angriffskrieg und mutmaßliche Kriegsverbrechen aussehen kann. Dazu gleich ein Gespräch mit der Theologin Veronika Bock vom Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften. Und wir besuchen ein russisch-orthodoxes Kloster in Götschendorf in der Uckermark, das Geflüchteten aus der Ukraine eine Bleibe bietet. Leid, Tod und Überlebenswillen bestimmen den Alltag der Menschen in der Ukraine. Die Bilder aus Butscha schockieren gerade in diesen Tagen. Wir haben den ganzen Morgen darüber berichtet. Sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche wird angesichts dieses Angriffskriegs diskutiert, wie man auf unethisches Verhalten ethisch begründet reagieren kann. Aus sicherer Distanz wird diese Debatte nicht geführt, denn dieser Krieg ist ganz nah, emotional, rational und politisch. Von Hamburg aus zugeschaltet ist nun Viktoria Bock. Sie ist Theologin und leitet das Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften, kurz CEBIS. Das CEBIS wurde vor 12 Jahren vom katholischen Militärbischof gegründet. Guten Morgen, Frau Bock.
Guten Morgen, Frau Florin.
Vor welchen ethischen Fragen stehen Sie gerade? Was bedeutet ethische Bildung in den Streitkräften?
Also jetzt geht es mir erstmal, wie die Anmoderation auch beschrieben. Ich bin zutiefst schockiert über das, was gerade in Butscha passiert. Ich hatte damit gerechnet, ich hatte es befürchtet. Es führt hier eben zu einer Brutalisierung der Kriegsführung. Ich kann nur hoffen, dass der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beendet wird. Und dies ist natürlich auch Thema, wie darauf zu reagieren. Auch dies wurde in der Anmoderation angesprochen. Thema in den friedensethischen Diskussionen jetzt beider christlicher Kirchen. Und jetzt aber auf Ihre Frage, was das CEBIS macht. Wir werden uns natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen bei unserem friedensethischen Kurs. Eine Fortbildung für Militärseelsorgerinnen, Militärseelsorger aus dem In- und Ausland. Wir werden eine große Veranstaltung eben zu diesem Themenfeld aus völkerrechtlicher, ethischer Perspektive mit dem mit der Offizierschule des Heeres in Dresden veranstalten im Juli. Wir werden unsere jetzige E-Journal-Ausgabe, eine internationale Zeitschrift über Formen der sexualisierten Gewalt eben fußend auf der UN-Charta der Vereinten Nationen, der Women, Peace and Security, zur Frage der sexualisierten Gewalt in Kriegs- und Krisensituationen jetzt im Juni veröffentlichen. Und unsere dann übernächste Ausgabe wird zu dem dann hoffentlich beendeten Krieg in der Ukraine veröffentlicht werden, eben zur Frage, wie dies die europäische Friedensarchitektur verändert hat, wie dies auch das Einsatzprofil, die Einsatzszenarien der Bundeswehr dann verändert haben wird. Ich nehme an, die Priorisierung wird dann eher auf der Landesbündnisverteidigung liegen, an zweiter Stelle aber weiterhin Friedensmission, Stabilisierungsmission und eben an dritter Stelle auch Fragen der Amtshilfe. Mhm.
Aber noch ist dieser Krieg ja nicht beendet. Es sieht auch nicht nach einem schnellen Kriegsende aus. Die Deutsche Kommission von Justitia et Pax, also eine Zusammenkunft von verschiedenen Gruppen, die sich in der katholischen Kirche mit friedensethischen Fragen befassen. Die Deutsche Kommission hat vor wenigen Tagen erklärt, dass kluge Waffenlieferungen, so heißt es da wörtlich, legitim, wenn nicht sogar geboten sind. Was sind denn kluge Waffenlieferungen an die Ukraine?
Geboten. Es steht dann auch noch in dem Positionspapier von Justitia et Pax, dass es natürlich auf der Grundlage des humanitären Völkerrechts passieren muss und dass die Proportionalität hier gewährleistet werden muss. Darüber wird natürlich diskutiert, auch in friedensethischen Kontexten bei der christlichen Kirchen. Ich kam jetzt eben auch von einer Tagung, es war eher so ein Hintergrundtreffen, wo darüber beraten wurde, letztlich, was bedeutet das für die Ultima Ratio? Also dem Einsatz militärischer Gewalt eben im Ukraine-Krieg. Und ich würde hier auch auf der Linie des katholischen Militärbischofs für die deutsche Bundeswehr sehr klar sagen, dass wirklich Waffenlieferungen geboten sind. Es wird jetzt ja auch vor dem Hintergrund und vor dem Schock dieser womöglicherweise wirklich gravierenden Kriegsgräuel in Butscha. Also wir sprechen hier wirklich von gezielten Tötungen von Zivilistinnen und Zivilisten in diesem Vorort von Kiew. Wir sehen aber auch eben Kriegsverbrechen im Süden der Ukraine, also Verschleppungen, von Vergewaltigung wird gesprochen. Also dass man hier den Ukrainerinnen und Ukrainern die Möglichkeit eben der Selbstverteidigung, also sozusagen der Notwehr und dann Waffenlieferungen im Kontext der Nothilfe ermöglicht, halte ich auch für ethisch geboten. Ja.
Nun sagt
aber
ja,
immer unter dem Prinzip der Proportionalität.
Ja, nun sagt ja der ukrainische Präsident, es sei noch zu wenig und es seien auch eigentlich die falschen Waffen. Es werden schwere Waffen gefordert. Was sind denn verhältnismäßige Waffenlieferungen?
Also die kluge Frage und alle Abwägungen, die jetzt hier zu treffen sind, müssen natürlich immer darauf zielen, dass es nicht zu einer Eskalation dieser Kriegsführung kommt. Also dass der Krieg eben nicht überspringt, dass die NATO hier hineingezogen wird, weil Präsident Putin ja gleich zu Beginn auch sehr klar mit der Eskalation im Blick auf Nuklearwaffen gedroht hat oder was auch immer im Hintergrund steht, ist das Szenario eines Einsatzes von Giftgas. Also dieses muss bei all dem, wie jetzt die NATO reagiert, die EU, Deutschland reagiert, also jetzt auch in Form einer Eskalation immer mit berücksichtigt werden.
Und das heißt, was ist jetzt eine verhältnismäßige Waffenlieferung?
Ich kann Ihnen das im Einzelnen natürlich nicht. Ich bin keine Militärexpertin. Was ich nur sagen kann, ist, dass es klug abzuwägen ist, klug abzuwägen gilt, dass eben über diese neuen Waffenlieferungen, zu denen es kommen wird, eben über diese Berichte jetzt, über die Kriegsgräuel, ist natürlich eine nächste Eskalationsstufe eingefahren worden. Also das, was man befürchtet hat, ist jetzt vor Augen geführt worden. Es wird auch zu einem, denke ich, Energieembargo kommen. Es wird auf jeden Fall, so denke ich, zu einem Ölembargo kommen. Gasembargo wird noch abgewogen werden müssen im Blick auf die wirtschaftlichen Folgen, auch für Deutschland. Aber ja, es ist die nächste Eskalationsstufe eingefahren. Aber mein Plädoyer ist hier wirklich einen kühlen Kopf bewahren und nicht mit dem, was man jetzt wirklich auch aus Mitgefühl, aus Emotionalität, aus diesem Schockiertsein heraus tut, dass es hier zu keiner Überreaktion führt.
Nun gibt es in beiden Kirchen traditionell, kann man ja sagen, Stimmen, die auf gewaltlosen Widerstand setzen. Also das würde zum Beispiel bedeuten, dass sich Menschen unbewaffnet russischen Panzern entgegenstellen oder dass man digitale Wege nutzt, also zum Beispiel Google Maps, um dort Lügen zu widersprechen, ne? Dass man dort also die Infrastruktur nutzt, um sozusagen die Wahrheit den Lügen entgegenzusetzen. Kann so etwas ein Mittel sein gegen einen Aggressor wie Putin oder ist das naiv?
Also erst einmal würde ich die Frage der Naivität herauslassen, weil es gibt auch sowas wie eine Arroganz der Retrospektive. So, also das ist schwierig. Sie sprechen Cyberwarfare im Grunde genommen oder Cyberwar, dass man eben im Grunde genommen versucht, diese massive Form der hybriden Kriegsführung, die eben Mittel von Cyberattacken mit integriert, mit massiver Desinformationspolitik, wirklich Lügenpropaganda, dass man dem was entgegensetzt, ja das auf jeden Fall. Also hier würde ich Ihnen recht geben, das wäre in jedem Fall ein angemessenes Mittel, ja.
Und auf was?
Also defensive Formen, auf Cyberattacken zu reagieren, ja, in jedem Fall. Hier sehe ich auch kein Eskalationspotenzial sozusagen gegen Lügenpropaganda sozusagen, wahre Berichterstattung zu setzen, ja, das auch auf jeden Fall. Und eben versuchen, das alles möglichst, ich kann nur mein Plädoyer nochmal führen, mit kühlem Kopf zu tun, mit immer wieder zu treffenden ethischen Abwägungen und politischen Abwägungen. Und das ist diese, ich möchte das auch nochmal ausdrücklich betonen, dass es diese sehr facettenreiche Diskussion innerhalb beider Kirchen gibt, eben zwischen eher, ich möchte gar nicht von Lagern sprechen, also solchen, die eher pazifistisch argumentieren auf der Grundlage eben auch unseres Evangeliums und solche, die eben auch, wie auch ich es befürworte, eben in dieser Situation Waffenlieferungen zum Beispiel auch mit befürworte oder sogar auch für ethisch geboten halte. Das muss erlaubt sein, das ist ein Ringen und das ist in dieser komplexen Situation sogar notwendig.
Das ist vielleicht auch kein Entweder-Oder, also gewaltloser Widerstand Ist das immer das Gegenteil zum Beispiel von Waffenlieferungen oder sind beides Mittel, um etwas zu verändern?
Das finde ich eine wunderbare Frage und auch ein Einwand. Ich würde das wirklich, ich würde Friedensethik in diesem ganzen Spektrum auch sehen wollen und eben keine dieser Positionen nochmal in dieser auch hochgefährlichen und ja auch wirklich erschütternden Situation. Ich halte sozusagen alle Stimmen für legitim, weil sie schärfen ja im Grunde genommen auch die eigene Position. Und was wir hier sehen, also es war ja auch eine Frage jetzt in Loccum, in der Evangelischen Akademie, trägt im Grunde genommen noch der gerechte Friede. Und mein Plädoyer oder meine Haltung hierzu ist, und das hat ja im Grunde genommen auch das Positionspapier von Justitia et Pax aufgegriffen, mit diesem Krieg in der Ukraine, haben wir es nicht nur mit einem regionalen Konflikt zu tun, sondern wirklich mit einer weltordnungspolitischen Auseinandersetzung, mit einem wirklich massiven Angriff auf die Grundlagen unseres Völkerrechts, auf unsere europäischen Werte wie Freiheit, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, um nur die zu nennen. Und es ist eben auch eine massive Abkehr der regelbasierten Politik des Multilateralismus. Aber ich würde auch hier, wenn ich das noch sagen darf, das starke Plädoyer führen, dass über diesen Angriff nicht die Werte ins Wanken geraten oder eben diese regelbasierte Politik einer internationalen Ordnung, sondern dass es jetzt auf eine, und wir hören das, glaube ich, auch raus, auf eine kluge, abgewogene Reaktion auf diesen wirklich massiven Völkerrechtsbruch und diesen menschenverachtenden, so muss ich fast sagen, Krieg.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Zeitenwende, von der Olaf Scholz gesprochen hat, gibt es die auch in der friedensethischen Debatte?
Ja, auch das wurde in Loccum besprochen und man sieht es durchaus auch kritisch, also weil mit dem Wort Zeitenwende wird natürlich eine Zäsur aufgetan, also in eine Zeit vor und nach dem 24. Februar und das zeigt ja durchaus auch parallel zu den 11. September, mit denen auch durchaus unsäglichen Konsequenzen des War on Terrorism. Also da muss man vorsichtig sein, was man auch mit solchen, ich sag mal, sehr starken Vokabular auch suggeriert und dann auch im Grunde genommen mit an Wirklichkeit setzt.
Einen kühlen Kopf bewahren, trotz der Bilder des Leids, die wir gerade heute so wahrnehmen aus der Ukraine. Das sagt CEBIS-Direktorin Veronika Bock. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Götschendorf in der Uckermark steht inmitten sanfter Hügel ein russisch-orthodoxes Männerkloster. Davon gibt es in Mitteleuropa nur wenige. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill, hat den Angriffskrieg auf die Ukraine bisher religiös gerechtfertigt, als metaphysischen Abwehrkampf für wahre christliche Werte, so sieht er das. Die Klosterbrüder in der Uckermark helfen ukrainischen Geflüchteten, bieten ihnen eine Bleibe und beten für den Frieden. Über Putin, den Krieg und ihren Moskauer Patriarchen möchten die Mönche und ihr Abt nur ungern reden. Christoph Richter hat das Kloster besucht.
Sie will nach Kiew zurück, aber hier ist ruhiger,
sagt die 13-jährige Dasha aus Kiew. Übersetzer ist Daniel Irpitz, der Abt des St. Georg-Klosters der russischen orthodoxen Kirche in Götschendorf bei Templin in der brandenburgischen Uckermark. Dasha ist eine von 21 ukrainischen Geflüchteten, die im Kloster der Ostkirche Zuflucht gefunden, ein Dach über dem Kopf bekommen haben. Sie kommen aus Kiew, Charkiw, Winnica und Odessa. Darunter ist auch eine hochschwangere Frau.
Und ich sage 100-mal, dass wir helfen jedem Mensch, wer ist in Not. Das ist wichtig für uns. Bei uns gibt es keine Nationalität, also im Kloster hier, ja. Und uns hilft helfen auch Dorfbewohner. Wir müssen alle unterstützen. Das ist unsere Hauptsache.
Der Abt und seine neuen Mönche stammen aus Russland, Belarus und der Ukraine. Klostervorsteher Daniel Irpitz ist 1995 als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Die Mutter ist Wolgadeutsche, der Vater kommt aus dem damals noch von der Sowjetunion besetzten Lettland. Da im Kloster alle Russisch sprechen, ist die Verständigung kein Problem. Ein Teil der Geflüchteten wohnt in einem Wohnwagen, andere in der Hauskapelle. Die wurde freigeräumt und die Mönche haben dort zwei Doppelstockbetten und ein Feldbett reingestellt. Ein Provisorium, bis die Menschen aus der Ukraine richtige Wohnungen gefunden haben.
Das ist menschlich, das ist christlich und das ist wichtig für uns. Deswegen wir reden nicht über die Politik. Politik ist ein schwieriges Thema und ich bin kein Politiker.
Anwohner bringen Lebensmittel und Kleiderspenden vorbei. In der Küche sitzen jetzt alle zusammen, wo ansonsten nur die Klosterbrüder miteinander Zeit verbringen. Jetzt hilft man den neuen Mitbewohnern auch bei Behördengängen. Der Kontakt zu den Flüchtlingen ist über Facebook zustande gekommen, erzählt der Abt.
Und die haben mir geschrieben per Messenger, dass können Sie uns helfen? Ich sage, ja, okay, kommen Sie zu uns und wir machen alles, was ist möglich.
Doch wenn es um den Angriffskrieg geht, dann wird es kompliziert. Über Politik will Klostervorsteher Daniel Irpitz nur ungern reden, um die Schutzatmosphäre für die Menschen zu gewährleisten, wie er sagt.
Ja, ist ein schwieriges Thema, weil wir also seit Monat beten mit unseren Geflüchteten für Frieden und nicht nur auf die Ukraine, aber auf der ganzen Welt. Das ist sehr wichtig.
Ist es Krieg oder wie nennen Sie es?
Ist Krieg.
Danach bittet Klostervorsteher Daniel Irpitz erstmal, das Aufnahmegerät auszustellen. Eigentlich wollte er nicht über den Krieg sprechen, sagt er. Das Wort kommt ihm nur schwer über die Lippen. Die russische orthodoxe Kirche sei keine politische Vereinigung, ergänzt er später.
Was kann ich ändern? Ich kann nichts ändern und Sie können auch nicht ändern. Als Mönch, ich kann nur beten. Das ist meine Hauptsache. Beten, das wird so schnell wie möglich alles wieder in Ordnung.
Das idyllisch gelegene Kloster am Kölpinsee in der Uckermark gehört zur Berliner Diözese der russischen orthodoxen Kirche, die als eine Eparchie direkt dem Patriarchat von Moskau unterstellt ist. Patriarch von Moskau ist seit 2009 Kyrill I., der als enger Vertrauter Putins gilt. Doch dazu will sich Abt Daniel Irpitz nicht äußern. Eine Anfrage des Deutschlandfunks, was man bei der Diözese von den Hilfsangeboten für ukrainische Geflüchtete der russischen orthodoxen Gemeinde, etwa in Götzendorf oder Potsdam, hält, bleibt unbeantwortet. Für Kirchenhistoriker und Ostkirchenexperten Reinhard Flogaus von der Berliner Humboldt-Universität kommt das nicht überraschend.
Mit jedem Tag, an dem sich an der Haltung des Patriarchen in Moskau, seinem Schweigen bzw. seiner impliziten Rechtfertigung nichts ändert und weitere Menschen sterben müssen, wird die Glaubwürdigkeit weiter beschädigt, die Glaubwürdigkeit der Leitung der russisch-orthodoxen Kirche.
Die russisch-orthodoxen Kirchgemeinden in Deutschland würden aber einen wichtigen Beitrag in der Flüchtlingshilfe leisten, unterstreicht Flogaus. Aber wenn Kleriker dieser Kirche sich zum Krieg, zu aktuellen politischen Themen äußern, so Flogaus weiter, müssten sie mit Konsequenzen rechnen.
Jenen russisch-orthodoxen Klerikern, die wie in der Ukraine Patriarch Kyrill nicht mehr namentlich im Gottesdienst erwähnen, sondern nur noch das Oberhaupt der von Moskau abhängigen ukrainischen orthodoxen Kirche, Metropolit Onufri. Jene Kleriker hat der Patriarch umgehend als Schismatiker bezeichnet und ihnen Strafen, also disziplinarische Strafen, angedroht. Diese Gefahr ist also klar gegeben.
Dennoch folgen nicht alle der offiziellen Linie. Wegen der Haltung des Patriarchen Kirill I. haben sich in Mittel- und Westeuropa Gemeinden von der Moskauer Kirche abgespalten und losgesagt, so der Berliner Ostkirchenexperte Reinhard Flogaus.
Etwa in Amsterdam, wo sich die dortige russische orthodoxe Gemeinde inzwischen dem ökumenischen Patriarchat unterstellt hat, und auch bei uns in Deutschland am Bodensee, wo der für Lindau und Wangen im Allgäu zuständige russisch-orthodoxe Priester Vadim Karpenko, sich am 4. März ebenfalls aus Protest über die Haltung des Patriarchen und der russischen Kirchenleitung dem ökumenischen Patriarchat unterstellt hat.
Im Garten des St. Georg-Klosters der russischen orthodoxen Kirche in Götschendorf arbeiten zwei Männer, ukrainische Geflüchtete. Sie bauen ein Beet und wollen Petersilie und Knoblauch anpflanzen, erzählen sie. Das sei einfach ein Stück Normalität, erzählt der Vater der 13-jährigen Dascha. Als die ersten Raketen auf Kiew flogen, hat er sofort seine Familie ins Auto gepackt und sei geflohen, erzählt er. Jetzt bangt der 35-Jährige um das Leben seiner Freunde und Verwandten, die in der Ukraine geblieben sind. Und anders als der Abt redet Jura Klartext.
Russland ist ein Aggressor. Putin ist ein Verbrecher, der viele friedliche Menschen umgebracht hat. Der lässt auf normale Wohngebäude schießen, bedroht die friedliche Bevölkerung.
Seit 2006 gibt es das russisch-orthodoxe Männerkloster in Götschendorf in der Uckermark. Auf dem Gelände, das das Land Brandenburg der Diözese für einen symbolischen Euro überlassen hat, steht neben einem riesigen goldenen Kreuz und einem freistehenden Glockengeläut eine Kirche mit einer neobyzantinischen Zwiebelhaube. Erbaut vom Hamburger Architekturbüro Choban Voss im Stil der Pskoffer Architekturschule. Bis heute steht die Kirche nur im Rohbau. Unterstützt haben das Projekt, erzählt der Abt, die Eltern der Ex-Kanzlerin Angela Merkel, Herland und Horst Kassner.
Sehr gute Menschen, kann ich sagen. Die waren sehr gute, nette und gute Menschen. Die haben gesagt, dass hier Kloster muss eine Brücke zwischen unserer Kultur sein.
Die bisherigen Baukosten der Kirche in der Uckermark 4 Millionen Euro. Geld, das aus Moskau kam, erzählt Klostervorsteher Daniel Irpitz.
Seit 2013 ist Bau gestoppt wegen Finanzierung. So, ist ein bisschen schwierig. Hier ist noch keine Ikonenwand, also wird noch Ikonenwand da. Ja? Und langsam malen wir auch oben, wenn Sie sehen. Gottes Mutter und Abendmahl unten. Ja? Jesus mit Aposteln.
Das neoklassizistische Herrenhaus auf dem Gelände soll mal ein Heim für betreutes Wohnen werden. War einst ein Familiensitz der Familie von Arnim, später ein Gästehaus der Nazi-Größe Hermann Göring. Nach dem Krieg diente es der NVA, der Nationalen Volksarmee, als Erholungsheim. Jetzt lagern in der unfertigen uckermärkischen russischen orthodoxen Kirche Hilfsmittel für die ukrainischen Geflüchteten. Und zweimal täglich kommen hier alle zusammen, um zu beten, damit wieder Frieden in der Ukraine einkehrt, sagt noch Abt Daniel Irpitz. Das Wort Krieg vermeidet er weiterhin.
Hauptsache, dass wir leben hier alle in Frieden. In Frieden in unsere Herzen und in Frieden in unsere Kopf, weil anders geht's nicht. Anders geht's nicht.
Kein kritisches Wort über Putin und den Patriarchen, aber Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat das russisch-orthodoxe Kloster in Götschendorf besucht. In 10 Uhr Nachrichten übernimmt hier im Deutschlandfunk meine Kollegin Sandra Schulz. In der Sendung Kontrovers diskutieren dann Sie und Ihre Gäste über die deutsche Abhängigkeit vom russischen Gas und über Auswege aus dieser Abhängigkeit. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.